Hier steht eine Kaffeetasse, da steht drauf, entscheidend ist, was in der Tasse ist. Vollkommen richtig. Entscheidend ist, was in unseren Herzen ist. Ja, guten Morgen. Ich bin Margareta Vollmer. Ihr dürft auch gerne Magga zu mir sagen. Ich bin seit mehr als 33 Jahren mit Ralf Vollmer verheiratet. Das ist der, der immer möchte, dass ihr Motorrad fahrt, alle. Und ich finde, er hat eigentlich ganz recht. Ja, ich habe bis vor anderthalb Jahren in der Kinderklinik gearbeitet in Bethel und seit anderthalb Jahren sind wir für das Jugendamt tätig und haben immer wieder Kinder bei uns wohnen, Babys oder auch Ältere. Im Moment wohnen zwei bei uns. Das ist einmal der 7-jährige Danes und der sagt, wenn wir zur Kirche fahren, das ist nicht Kirche, das ist Konzert. Und ich hoffe, er kann das jetzt genießen da oben. Und dann ist noch der 4 Monate alte Timo bei uns. Und das Gute ist, dass unsere Babys, die sind immer magnetisch. Also die Mutterherzen werden magisch angezogen, egal ob die Mädels 3 Jahre oder 70 Jahre sind. So ist auch unser Timo im Moment gut versorgt von einem liebevollen Mutterherzen. Und da bin ich ganz froh drum. Ja. Das Predigtthema, wertvolle Gemeindekultur. Als wir uns beim Jugendamt gemeldet haben, bezüglich der Pflegekinder, mussten wir einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen. Und einer der ersten Fragen war, was sind Ihre Werte? Warum wollten die das so vordergründig wissen? Weil unsere Werte unseren Alltag bestimmen, unser Leben bestimmen, auch unseren Umgang mit den Kindern. Wenn Ehrlichkeit einer meiner Werte ist, dann ist das die Grundlage für mein Verhalten den Kindern gegenüber, wie ich mit ihnen rede, was ich tue, was ich ihnen vorlebe. Und deswegen ist auch diese Predigtreihe so gut. Wir machen uns bewusst, was sind unsere Werte und wie können wir sie noch besser leben lernen. Wachstum ist ein Wert unserer Gemeinde und heute geht es um persönliches Wachstum. Natürlich wollen wir auch zahlenmäßig wachsen, aber das zahlenmäßige Wachstum, dass hier immer mehr Leute reinkommen, das würde gar keinen Sinn machen, wenn wir nicht persönlich uns weiterentwickeln und wachsen. Und es ist gut zu sehen, dass sich unsere Gemeindewerte aus der Bibel ableiten. Und dort finden wir ganz viele Begriffe für Wachstum. Wachsen im Glauben, zum Beispiel reifen, zunehmen, stark werden, auf das Ziel hin. Das persönliche geistliche Wachstum ist ein Hauptanliegen im Neuen Testament. Und ein Schlüsselbegriff dafür ist Jüngerschaft. Aber was ist Jüngerschaft? Das ist so ein frommes Wort, was ein bisschen abstrakt irgendwie, weil wenn ich jetzt 10 Leute fragen würde, was stellt ihr euch unter Jüngerschaft vor, kriegte ich vielleicht 10 verschiedene Antworten. Was stellst du dir unter Jüngerschaft vor? Ich möchte heute eine Bibelstelle mit euch anschauen, die ihr alle wahrscheinlich kennt. Ich finde, die ist ziemlich gewöhnlich und trotzdem hoffe ich, dass der Heilige Geist daraus was Lebendiges macht. Etwas, das mich und das euch anregt zum persönlichen Wachstum und wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, was Jüngerschaft ist. Das ist der Bibeltext aus Markus 1 und zwar die Verse 16 bis 20. Als Jesus aber am Galiläischen Meer, das ist auch der See Genezareth, entlang ging, sah er Simon, der heißt später Petrus, und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Das ist eine Bibelstelle, die wir wahrscheinlich schon oft gehört haben, die ihr wahrscheinlich schon öfter gelesen habt, die man in Jesu-Filmen schon gesehen hat. Eigentlich nichts Spektakuläres, oder? Ich glaube, hier passiert was unfassbar Großes. Jesus stellt hier das bisher Gekannte auf den Kopf. Und er verändert die Weltgeschichte in diesen paar Versen. Und das hat ganz viel mit dir zu tun. Lasst uns ein bisschen in die jüdische Kultur zur Zeit Jesu anschauen. Jeder jüdische Junge lernte ab ungefähr dem 6. Lebensjahr bei einem Rabbi die Tora lieben und auch auswendig. Manche Rabbis schmierten den Jungs Honig auf die Finger und dann durften die Jungs das ablecken. Und Honig war der Inbegriff an Genuss und Köstlichkeit. Das war vor der Erfindung von Nutella und Gummibärchen. Honig, das war großartig für kleine Jungs. Köstlich und süßer als alles, was sie bisher geschmeckt hatten. Und dann sagten die Rabbis, und noch köstlicher ist das Wort Gottes. Noch besser ist das Wort Gottes. So lernten die Jungs das Wort Gottes lieben. Die ersten 5 Bücher Mose konnten jüdische Jungs mit ungefähr 10 Jahren auswendig. Und diese Texte war für die Juden zur Zeit Jesu von zentraler Bedeutung. Die ganze Kultur, ihre Bräuche, die Gesetze, die Regeln, die Sitten, ihre Werte, alles hatte seinen Ursprung und seinen Bezug zur Tora. Für jeden Juden war die Tora der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Rabbis, die die Tora lehrten, waren die angesehensten Männer der Gesellschaft. Sie waren sozusagen die Hüter des Schatzes. Mit 10 Jahren zeigte sich natürlich schon Unterschiede in Intelligenz und im Eifer und in der Begabung der Jungs. Waren die Jungs gute Schüler, dann kamen sie in die nächste Stufe und wurden weiter unterrichtet. Wer nicht weiter unterrichtet wurde, der ging nach Hause und half halt zu Hause in der Familie. Mit 14 konnten die besten der besten Schüler die gesamte hebräische Bibel auswendig. Und sie lernten auch die mündlichen Traditionen und die Überlieferung rund um die biblischen Texte, die Auslegung. Sie lernten, wer sich welche Gedanken gemacht hatte und warum er zu welchen Schlussfolgerungen gekommen war. Eine ganze Menge mündlicher Traditionen und Überlieferung, ein richtiges Theologiestudium. Und sie lernten die Kunst, Fragen zu stellen. Wenn ein Rabbi seinem Schüler eine Frage stellte, dann wollte er nicht schnellstmöglichst die richtige Antwort haben, dann wollte er, dass der Schüler sich mit dieser Frage beschäftigt. Er sollte mit ihr ringen, sie durcharbeiten, auf ihr herumkauen und sich durch diese Frage weiterentwickeln. Die Frage sollte ihn weiterbringen und er sollte selbst lernen, kluge Fragen zu stellen. Wenn ein Rabbi zum Beispiel fragte, was ist die Wurzel aus 256? Dann würde ein kluger Schüler nachdenken und zum Beispiel antworten, was ist die Summe von 4 mal 4? Und zwar ohne Taschenrechner. In den Evangelien lesen wir oft, dass Jesus mit einer Gegenfrage antwortet. Das war die jüdische Kultur. Mit etwa 14 oder 15 lernten nur noch die Besten der Besten der Besten. Die meisten waren zu ihren Familien zurückgekehrt und lernten das Familienhandwerk. Die verbleibenden jungen Männer bewarben sich jetzt bei bekannten Rabbis darum, im Kreis ihrer Jünger oder Schüler aufgenommen zu werden. Diese jungen Männer wollten nicht nur die Lehrmeinung ihres Rabbis kennenlernen und studieren, es ging um viel mehr. Es ging darum, so zu werden wie dieser Rabbi, so zu sein wie er. Er wollte das Joch des Rabbis auf sich nehmen und selbst ein Rabbi werden, selbst werden wie dieser Rabbi. Bevor aber ein Rabbi einen jungen Mann als Jünger bei sich aufnahm, wurde dieser einer ganz strengen Prüfung unterzogen. Der wurde mit Fragen gelöchert, zu Versen, zu Abschnitten. Der Rabbi wollte wissen, kann dieser junge Mann mein Joch tragen? Kann der werden wie ich? Hat dieser junge Mann das Zeug dazu, ein Rabbi zu werden? Fragen über die Tora, über die ganze jüdische Bibel, über die Propheten, über die Auslegung von Gesetzen und Regeln, Fragen über Sätze und Wörter. Hielt ein Junge dieser strengen Prüfung nicht stand, wurde er nach Hause geschickt. Die Rabbis gaben sich nicht ab mit jungen Männern, die nichts kapierten. Bestand ein Schüler aber diese Prüfung, dann sagte der Rabbi zu ihm, komm, folge mir nach. Der Schüler verließ dann seine Familie, sein Dorf, seine Synagoge, sein bisheriges Leben und widmete sein ganzes Leben ab jetzt dem Ziel, zu werden wie der Rabbi. Er folgte dem Rabbi überall hin und er tat, was der Rabbi tat und wie er es tat. Die Hingabe ist es, was einen Jünger ausmacht. Und wenn ein Rabbi von Dorf zu Dorf zog, um seine Lehrmeinung zu verbreiten, dann waren seine Jünger in seinem Gefolge, aufmerksam und konzentriert auf jeden seiner Schritte und jedes seiner Worte. Man erzählt sich, dass manche Jünger sogar mit ins Bad gingen, wenn der Rabbi auf Toilette musste. Sie wollten sehen, wie ist der Rabbi, so will ich auch werden. Und jetzt schauen wir uns noch einmal an, was in Markus 1 passiert. Jesus fing an, als Rabbi öffentlich zu reden und seine Lehrmeinung zu verbreiten. Er kommt an den See Genezareth und sieht dort zwei Brüder, Simon und Andreas, die ihre Netze auf dem See auswerfen, denn sie sind Fischer. Warum sind sie Fischer? Weil sie nicht gut genug waren, Jünger zu sein. Sie waren irgendwann für nicht gut genug befunden worden und nach Hause geschickt worden. Aber Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Das ist mein erster Predigtpunkt. Und das Praktische ist, dass meine Predigtpunkte direkt im Text stehen. Ich musste mir gar keine eigenen Überschriften ausdenken. Der erste Punkt ist, kommt, folgt mir nach. Keine Fragen vom Rabbi, keine Prüfung, kein Test, keine Bewerbung. Jesus stellt hier alles auf den Kopf. Er sucht nicht aus 1000 Bewerbern die besten 2 aus. Er kommt zu den Durchgefallenen, zu denen, die nicht gut genug sind, zu den Abgelehnten. Und er sagt zu ihnen, komm, folge mir nach. Du kannst so werden wie ich. Du kannst ein Rabbi, ein Lehrer meiner Botschaft werden. Ist das nicht unglaublich? Du brauchst nicht länger auf dem Meer des Lebens herumzuschippern und auf dem Fang deines Lebens zu hoffen. Du kannst mit mir kommen und so werden wie ich. Was für ein unfassbares Glück. Jesus beruft seine Jünger. Nicht du hast ihn erwählt, sondern er hat dich erwählt. Geh Jesus hinterher und schau, was er tut und wie er es tut. Lerne ihn kennen, lerne von ihm. Hör zu, was er sagt. Ich finde das unglaublich. Und es berührt mich total, dass Jesus das in mir sieht, dass ich sein Jünger sein darf. Das, was ich selber nie in mir sehen würde, was auch kein anderer Mensch in mir sehen kann. Jesus sieht das in mir. Ich kann ein Jünger Jesu sein. Und Jesus sagt auch zu dir heute, komm, folge mir nach. Vielleicht verstehst du das heute zum ersten Mal, dass Jesus so sehr an dich glaubt, dass er sagt, komm, folge mir, du kannst so werden, wie ich bin. Vielleicht bist du aber auch schon unzählige Jahre Christ. Und heute ist auch ein Tag, wo du wieder neu berührt bist von diesem unglaublichen Ruf. Und du stehst wieder neu auf und sagst, ja, ich gehe dir hinterher. Du kannst diesem Rabbi folgen. Jüngerschaft ist keine lästige Pflicht. Jüngerschaft ist die höchste Ehre, die deinem Leben zuteil werden kann. Jüngerschaft ist die höchste Ehre für dein Leben. Und dieser Rabbi ist nicht einer von vielen. Dieser Rabbi ist das Wort Gottes selber. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben selber. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das Geheimnis Gottes kann er mir offenbaren. Er ist der Messias. Er ist Gott persönlich. Die Fülle der Liebe Gottes wohnt in ihm. Es gibt überhaupt gar keine menschlichen Worte, die Jesus wirklich gerecht werden, die ihn wirklich so beschreiben, wie er ist. Und dieser Rabbi, der kommt zu dir und sagt, folge mir nach, ich glaube an dich. Und dieser Rabbi sagt in Matthäus 10, Vers 30, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In der neuen Genfer Übersetzung heißt das, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus hat keine komplizierten Vorschriften und Regeln. Jesus will, dass du mit ihm gehst, dass du ihm nachgehst, dass du so wirst wie er. Und Jesus geht noch weiter mit seinem die Welt auf den Kopf stellen. Du musst nicht an einen bestimmten Ort gehen, bestimmte Dinge vollbringen, sondern Jesus ist schon da, wo du hingehst. Wenn du zur Uni musst, ist er schon da. Wenn du putzen gehst, ist Jesus schon da. Wenn du als Arzt in den OP gehst oder als Lehrer in eine Klasse gehst, sagt Jesus, folge mir nach, ich bin schon da. Jüngerschaft bedeutet, das zu leben, das zu tun, was Jesus für dich vorbereitet hat. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind Gottes Geschöpfe. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten, die guten Werke ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wisst ihr, ich dachte immer, diese guten Werke, das ist irgendwie kompliziert. Die sind irgendwie versteckt und das sind irgendwie so großartige Sachen wie ganz viele bekehren sich oder Wunderheilungen. Und ich fand das total schwierig, das herauszufinden, was Gott sich dabei gedacht hat bei diesen guten Werken. Inzwischen glaube ich, dass diese guten Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, damit ich darin leben kann, die sind überall. Die sind von Montagmorgen bis Sonntagabend überall auf meinem Weg. Die guten Werke bestehen aus Geschirrspülen, Autofahren, mit meinen Pflegekindern spielen, meinen Mann lieben, predigen, Gemeinschaft haben mit Menschen und mit Gott. Einfach gesagt, mein Alltag leben mit Jesus. Egal, was du tust, tu es gemeinsam mit Jesus. Du bist sein Jünger und er ist dein Rabbi. Du kannst tun, was er tut. Und du kannst werden, wie er ist. In aller Unvollkommenheit, mit allem Scheitern. Aber Jesus glaubt, dass du das kannst. Jesus glaubt, dass du das kannst. Jesus glaubt, dass du das kannst. In der zweiten Hälfte von Vers 17 heißt es, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus legt eine Berufung auf das Leben von Simon und Andreas. So wie er auch eine Berufung in dein Leben gelegt hat, in dem Moment, wo er dich berufen hat, sein Jünger zu sein. Menschenfischer sein bedeutet, Mitarbeiter sein am Reich Gottes. Auf deine ganz individuelle, persönliche Art und Weise, so wie du bist, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinem Wissen und mit deinem Sein. Menschenfischer sind nicht nur die Evangelisten und die Fernsehprediger. Menschenfischer sind wir alle, wenn wir gemeinsam mit Jesus unseren Alltag leben. Mein Taufvers, den ich mit 16 Jahren bekam, steht in Römer 1, Vers 16 und da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil allen Glaubenden. Und dieser Bibelvers, der war für mich eine riesige Last. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich habe immer gedacht, ich muss allen Leuten das Evangelium sagen. Ich muss allen von Jesus erzählen. Und ich fand das ganz schrecklich. Und es war eine Riesenlast für mich, weil ich merkte, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann nicht im Blumenladen und an der Tankstelle und sonst an der Kasse von Jesus reden. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Bis ich merkte, dass mein Leben, auch wenn ich nicht ständig über die Bibel und über Jesus rede, eine Wirkung hat. Dass man mir sagte, Mensch, ich spüre da was in deinem Leben. Oder das macht einen Unterschied, ob du hier bist oder nicht. Und ich merkte, ich bin ein Menschenfischer. Gott gebraucht mich auf meine Art und Weise. Und er predigt das Evangelium durch mich. Das Gute an diesem Vers ist nämlich, dass Jesus sagt, ich mache das. Ich mache euch zu Menschenfischern. In einer Übersetzung heißt es, ich werde machen, dass ihr Menschenfischer werdet. Jesus macht es. Er verändert dich. Er macht dich ihm ähnlicher. Es liegt nicht an deinem Ehrgeiz, an deiner Leistung, an deiner Intelligenz. Dein Rabbi wird machen, dass du ihm ähnlicher wirst, während du ihm nachfolgst. Er wird machen, dass du wirst, was du in seinen Augen schon bist. Jesus macht das. Wenn du aufstehst und sagst, ja, ich komme mit dir, ich gehe dir nach, mit dir mit, ich folge dir, ich will von dir lernen. Ich will meine ganz persönliche Berufung mit Leidenschaft und Hingabe leben. Ich will dich anschauen. Ich will dich erleben, wie du bist. Ich will verstehen lernen, wie du denkst und wie du die Welt siehst. Ich will werden wie mein Rabbi. Egal, was du über dich selber bisher gedacht hast oder was andere Menschen für Botschaften in dein Leben gelegt haben. Jesus sagt zu dir, komm, folge mir nach. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ich will, dass du mein Jünger bist. Das adelt dich mehr, als menschliche Worte es je können. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Jakobus und Johannes sitzen da mit ihrem Vater zusammen, lernen das Familienhandwerk. Sie flicken an ihren Netzen herum, damit sie damit wieder ihr täglich Brot verdienen können. Als Jesus sie zu seinen Jüngern beruft, lassen sie alles stehen und liegen, lassen ihren Vater zurück und gehen Jesus hinterher. Manchmal denkt man, wieso will Jesus, dass die ihren armen alten Vater verlassen? Sind sie nicht seine Altersvorsorge? Müssen sie nicht eines Tages für ihn fischen, wenn er das nicht mehr kann? Wird der Vater nicht sauer auf Jesus sein, dass er seine Söhne mitnimmt? Wird der Vater nicht enttäuscht sein von seinen Söhnen, dass sie mit diesem Wanderprediger mitgehen und ihn mit der schweren Arbeit alleine lassen? Ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Zebedäus wird mit einem Grinsen im Gesicht und mit stolz geschwellter Brust nach Hause gegangen sein. Meine Söhne sind jünger. Meine Söhne sind jünger. Meine Söhne sind jünger, alle beide. Vielleicht hatte er davon geträumt, als seine Söhne klein waren, dass einer von ihnen es vielleicht schafft. Naja, dann hat er irgendwann seine Träume begraben, hat eingesehen, dass sie nicht das Zeug dazu haben. Wäre ja schön gewesen. Vielleicht einer wenigstens. Naja, werden sie halt nur Fischer. Und dann kommt eines Tages dieser Rabbi, der nicht ist wie die anderen Rabbis. In Matthäus 7 heißt es, dass die Menschen beeindruckt waren von der Vollmacht. Dieser Rabbi war ganz anders als die anderen Schriftgelehrten und als die anderen Rabbis. Dieser Rabbi hatte Vollmacht. Dieser vollmächtige Rabbi kommt und will seine Söhne haben, damit sie werden wie der Rabbi. Anscheinend haben die anderen Rabbis seine Söhne komplett verkannt. Dieser Rabbi, der sieht, was in ihnen steckt. Und seine Söhne können werden wie dieser Rabbi. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was für eine Ehre und was für ein Glück. Was für eine Wende in seinem Leben. Vielleicht ist Zebedäus nach Hause getanzt und hat zu seiner Frau gesagt, Schatz, ich habe eine gute und eine noch bessere Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Natürlich gehen Jakobus und Johannes mit Jesus mit und werden seine Jünger. Was Besseres hätte ihnen im Leben nicht passieren können. Der dritte Punkt ist, verlasst die alten Netze. Simon und Andreas konnten nicht mit Jesus mitgehen und bei ihren Netzen bleiben. Jakobus und Johannes konnten nicht mit Jesus mitgehen und gleichzeitig an ihren Netzen weiterflicken. Sie mussten sich entscheiden. Traue ich Jesus zu, dass er weiß, was er tut, wenn ich ihm mein Leben anvertraue? Bin ich bereit, mein Boot und meine Netze zurückzulassen? Manche Christen meinen, sie könnten Jünger Jesu sein und trotzdem ihre Netze mitnehmen. Ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, dass ich das auch gemacht habe. Ich habe so manches Netz mit mir rumgeschleppt. Und solche Fischernetze aus dem alten Leben sind in der Nachfolge Jesu in der Jüngerschaft nicht nur komplett überflüssig, sie sind auch unpraktisch und hinderlich. Ich habe im vergangenen Jahr so ein Netz bemerkt, das ich auch nach 30 Jahren Christsein noch mitgenommen habe. 2017 im Herbst nahmen wir das erste Pflegekind Alia bei uns auf. Und Ende Dezember 2017 zog Alia zu ihren Pflegeeltern. Ich dachte, wenn Gott mir für diesen Dienst mir die Tür öffnet, dann wird er mich auch versorgen mit Kindern. Eigentlich meinte ich aber mit Geld. Denn nur wenn ein Kind bei uns wohnt, bekommen wir auch Geld dafür. Ich hatte also kein festes Einkommen mehr. Was für eine Entscheidung ich da getroffen hatte, das wurde mir erst klar, als Alia weg war. Im Januar 2018 zog kein Kind bei uns ein und ich wurde langsam unruhig. Der Februar kam. Jesus, du hast gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Du sorgst für uns, also kümmere dich. Auch im Februar kam kein Kind. 10 Wochen lang wartete ich jeden Tag auf Nachricht von Jesus und nichts passierte. Ich war enttäuscht und frustriert. Und dann kam ein Kind und das war aber ganz schnell wieder weg bei den Pflegeeltern und das Ganze ging von vorne los. Kein Kind, kein Geld. 3-mal schickte Jesus mich Wochen und Monate lang durch diese Warteschleife. Und jedes Mal stellte er mir die Frage, vertraust du mir? Ja, natürlich vertraue ich Jesus. Sonst würde ich ja nicht täglich beten und auf seine Hilfe warten. Natürlich vertraue ich Jesus, sonst würde ich ihm ja nicht ständig mit meinen Sorgen in den Ohren liegen. Ich wusste, dass meine Hilfe vom Herrn kommt, aber sie kam nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Vertraust du mir? Mir ging es in diesen kinderlosen Wochen nicht gut. Ich war niedergedrückt und ich fühlte mich von Jesus im Stich gelassen. Bis Jesus mir mein Problem, mein altes Fischernetz zeigte. Ich glaubte bis dahin nämlich, wenn ich nur richtig bete, dann bringe ich Gott dazu, dass er mein Problem löst. Wenn ich mich an die christlichen Regeln halte, wenn ich hingegeben lebe, dann gibt Gott mir, was ich will. Steht doch so in der Bibel, oder? Ich tue das doch für Gott. Warum fällt mir dann nicht alles andere zu, was ich brauche? Warum gibt Gott uns nicht das Geld zur rechten Zeit, wenn ich ihn darum bitte? Ich habe meinen Teil getan, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Gott hält sich nicht an die Abmachung. Es ging ihm um etwas ganz anderes. Diese Art zu glauben, das war nämlich Bestandteil meines Lebens. Im Sommer wurde mir klar, dass das nicht Gottvertrauen ist, sondern dass es Selbstvertrauen ist. Ich löse dann ja durch mein richtiges Verhalten, durch mein frommes Leben, durch meine richtigen Gebete das Problem und bringe Gott dazu, meinen Willen zu erfüllen. Das funktioniert aber nicht. Da muss ich ja von Gott enttäuscht sein, weil Gott tut nicht oder nur ganz selten, was ich ihm vorschlage. So erging es auch den Jüngern oft. Sie dachten, sie wüssten, dass Jesus jetzt keine Kinder sehen möchte. Sie dachten, Feuer vom Himmel würde jetzt das Problem des Unglaubens lösen. Sie dachten, Jesus will doch auch keine römische Besatzung. Anstatt Jesus hinterherzugehen, wollten sie ihn vor ihren eigenen Karren spannen und ihn lenken. Bist du auch schon mal auf diese Idee gekommen? Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen? Das ist aber eines Rabbis nicht würdig. Gott vertrauen bedeutet, ihm das ganze Problem zu überlassen, mit allen Einzelheiten und auch mit der Lösung. Vertrauen und Sorgen schließt sich gegenseitig aus. Er hat versprochen, für mich zu sorgen. Und wie er das tut, das ist doch seine Sache. Ich hörte auf, Jesus Vorschläge zu machen und begann zu sehen, mit wie viel Gutem Jesus meine freie Zeit füllt, mit guten Begegnungen, mit guten Gesprächen. Ich konnte mich ein wenig entspannen und besser schlafen und mein Leben wieder genießen, obwohl immer noch kein Kind bei uns wohnte. Und dann rief das Jugendamt an, mehrfach, und kündigte uns ein Kind an, was dann doch nicht kam, weil man eine andere Lösung fand. Und ich dachte, ja, Jesus, ich weiß, was du mir sagen willst. Es ging Jesus gar nicht um unsere Versorgung, sondern um mein Loslassen dieses blöden alten Sorgennetzes. Ich weiß nicht, ob ihr mein Problem versteht. Ihr habt diese Sache mit dem sich nicht sorgen und vertrauen bestimmt schon längst verstanden. Bei mir war das vom Kopf noch nicht ins Herz gerutscht. Ich will nicht behaupten, dass ich das jetzt und für immer verstanden habe. Aber Jesus hat mir gezeigt, das ist so ein altes Fischernetz und du bist kein Fischer mehr, du bist ein Jünger. Ich hatte dieses Netz mit mir mitgenommen und habe da ab und zu dran rumgeflickt und meinte, jetzt ist es doch so, wie Jesus es haben will und wie er es gebrauchen kann, aber Jesus will, dass du dieses Netz zurücklässt. Dass du sie liegen lässt und dass du sie nicht mehr mitschleppst. Sie sind absolut unbrauchbar für das Leben als Jünger, weil du bist kein Fischer mehr, du bist ein Jünger. Ist irgendwie auch eine bescheuerte Vorstellung, oder? Das habe ich auch noch in keinem Jesus-Film gesehen, dass Jesus mit seinen Jüngern so über die staubigen Straßen zieht und die ziehen ihre Netze hinter sich her. Wenn dir jetzt was in den Sinn kommt, wo du denkst, vielleicht ist dies oder vielleicht ist das so eine Sache, so ein Netz, das mir in der Jüngerschaft und im Wachstum im Weg ist. Vielleicht stellt Jesus dir jetzt so eine Frage, wie er sie im persönlichen Gespräch manchmal gestellt hat in der Bibel. Was glaubst du, wer ich bin? Hast du mich lieb? Willst du gesund werden? Glaubst du, dass ich das tun kann? Warum zweifelst du? Warum hast du Streit? Vertraust du mir? Dann solltest du Jesus keine schnelle Antwort geben, sondern wie ein Jünger handeln und diese Frage durchkauen, durcharbeiten, durchbeten und sie mit ihm besprechen. Diese gute Frage aushalten, damit sie dich weiterbringt. Bis du erkennst, was er mit dieser Frage bewirken möchte in deinem Herzen. Wisst ihr, Jünger ist man nicht alleine. Jünger sind wir nicht alleine. Und ich glaube, auch wachsen kann man nicht alleine. Jesu Ruf zur Jüngerschaft ist auch immer ein Ruf in die Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Und so unterschiedlich wie die Jünger waren, haben sie voneinander gelernt, miteinander gestritten, sich gegenseitig geholfen, ermahnt und ermutigt und sich unterstützt. Und deshalb finde ich die Gebetsmöglichkeiten hier bei uns im CZ am Ende des Gottesdienstes so wertvoll und so gut. Weil wir da im Gebet zum einen Jesus eine Antwort geben, aber zum anderen auch Geschwister haben, die für uns einstehen, die uns ermutigen und die Zeugen sind für das, was wir mit Jesus festmachen und was wir ihm sagen. Ich möchte dich jetzt am Ende meiner Predigt bitten, dass du aufstehst, wenn du das kannst. Schließ deine Augen und stell dir vor, Jesus steht vor dir. Er schaut dich ganz persönlich an. Nur dich alleine. Er kennt dich. Er weiß, wer du bist, was du erlebt hast. Er weiß, was dich geprägt hat. Er weiß, warum du heute hier bist. Gib ihm eine Antwort, wenn er jetzt zu dir sagt: Komm, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Lass deine Netze zurück. Du kannst ihm jetzt in der Stille eine Antwort geben.